SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, einen schönen guten Abend. In SWR 2 aktuell haben wir heute unter anderem diese Themen für Sie. Auch in Deutschland gibt es möglicherweise bereits einen Fall der neuen Corona-Variante Omikron. Die Jugendorganisationen von SPD und Grünen haben über Ampel und Koalitionsvertrag beraten. Und Frankreich richtet nach der Tragödie auf dem Ärmelkanal, bei der 27 Menschen ertranken, eine Konferenz aus, bei der Großbritannien nicht erwünscht ist. Zu unserem ersten Thema. Mediziner sind alarmiert, seit in Südafrika eine möglicherweise ausgesprochene gefährliche Coronavirus-Variante entdeckt wurde. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stufte sie unverzüglich als besorgniserregend ein und die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC hält das Risiko einer Ausbreitung in der Europäischen Union für hoch bis sehr hoch. Omikron, so wurde die Variante nach griechischen Buchstaben benannt, ist schon in Europa. Zuerst wurde ein Fall eines mit Omikron infizierten Flugreisenden aus Belgien gemeldet. Dann meldete Großbritannien zwei Fälle und auch in Deutschland gibt es möglicherweise einen ersten Omikron-Fall, zumindest einen Verdachtsfall, berichtet Jan-Peter Bartels aus Frankfurt.
Der vermutlich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infizierte Rückkehrer ist laut hessischem Sozialminister bereits vor rund einer Woche in Deutschland angekommen. Die Person sei am Sonntag, 21. November, in Frankfurt eingereist und direkt aus Südafrika gekommen. Obwohl geimpft, habe die betroffene Person in den vergangenen Tagen dann Symptome entwickelt, sich testen lassen und danach häuslich isoliert. Noch sei der Fall aber nicht 100%ig klar. Die vollständige Sequenzierung stehe noch aus. Das Ergebnis komme in den nächsten Tagen. Für Einreisende aus Südafrika galt bisher die 3G-Regel. Sie müssen also einen Impf- oder Genesenennachweis dabei haben bzw. einen negativen Test vorzeigen können. Inzwischen wurde Südafrika zum Variantengebiet erklärt, sodass diese Regeln nun verschärft sind. Jan-Peter Bartels, Frankfurt.
Die Infektionszahlen in Deutschland steigen, jeden Tag neue Höchstwerte bei der 7-Tage-Inzidenz. Die Zahl der Toten ist auf mehr als 100.000 gestiegen. Experten befürchten eine weitere dramatische Ausbreitung von Corona. Wie prekär die Lage ist, zeigt sich nicht nur an den Zahlen, sondern auch an der teils drastischen Wortwahl des geschäftsführenden Gesundheitsministers Spahn bei seinen Pressekonferenzen in dieser Woche. Er trat heute wieder vor die Öffentlichkeit mit einer Reihe hochkarätiger Experten. Und natürlich spielte auch bei dieser Runde die neue Corona-Variante Omikron eine Rolle. Vera Wolfskämpf berichtet aus Berlin.
Mehr als 10% der Bevölkerung haben inzwischen schon eine Auffrischimpfung. Und auch bei den Erstimpfungen sieht der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine erfreuliche Tendenz.
Wir haben jetzt in dieser Woche 450.000 Erstimpfungen wieder gehabt. Das reicht noch nicht, aber es wächst wieder an.
Doch trotzdem ist die Gesprächsrunde im Bundesgesundheitsministerium von Sorge geprägt. Denn aus Hessen wird ein Verdachtsfall der neu entdeckten Virusvariante Omikron gemeldet. Und das mitten in der vierten Welle, mit Höchstständen bei den Corona-Infektionen und stark belasteten Intensivstationen. Noch ist wenig bekannt, wie ansteckend oder gefährlich diese Variante ist. Der Immunologe Leif Erik Sander von der Berliner Charité ist aber optimistisch, dass die bisherigen Corona-Impfstoffe auch gegen die Omikron-Variante wirken.
Jetzt hat sich dieses Virus weiterentwickelt und an ein paar Stellen verändert. Zum Glück ist unser Immunsystem aber so aufgebaut, dass es gegen ganz viele verschiedene Teile im Virus Immunantworten ausbildet. Wir haben sogar unterschiedliche Waffen. Zum einen haben wir die Antikörper und haben wir andere Zellen und die erkennen unterschiedliche Teile in dem Virus. Und deswegen wirkt dieser Impfstoff auch gegen die neuen Virusvarianten.
Es müsse noch erforscht werden, aber der Wissenschaftler ist wie auch das Robert-Koch-Institut überzeugt, dass Geimpfte bei dieser Variante nicht bei Null anfangen. Deshalb plädieren die Fachleute in der Gesprächsrunde dringend nicht nur für Auffrisch, sondern auch für mehr Erstimpfungen. Doch was ist, wenn sich nicht genügend Menschen überzeugen lassen? Wird eine allgemeine Impfpflicht nötig? Alina Büchs vom Deutschen Ethikrat ist für eine offene Debatte. Das habe nichts mit Wortbruch der Politik zu tun.
Man muss natürlich auch lernen und man muss die verändernde Situation im Blick haben. Und es hat sich gezeigt, dass weniger Menschen, als wahrscheinlich alle gehofft haben, sich tatsächlich impfen lassen und dass uns das alle gemeinsam in eine verdammt gefährliche Situation führt.
Auch in der Frage, wie lange man nach der zweiten Impfung als geimpft gilt, lernen Wissenschaft und Politik noch. Bisher waren die Zertifikate ein Jahr gültig. Das könnte sich ändern, erklärt Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts.
Wenn sich die Daten immer weiter bestätigen, dass der Impfschutz eben früher abfällt als vor einem Jahr, dann wird sich auf Dauer auch die Zertifikatlänge verkürzen müssen. Das sind momentane Überlegungen.
Die EU-Kommission hat den europäischen Ländern empfohlen, dass die Impfzertifikate 9 Monate lang gültig sein sollten. Noch Gesundheitsminister Spahn sagt, es würde auf jeden Fall entsprechende Übergangsfristen geben, damit alle ihre Auffrischimpfung bekommen können. Die Nachfrage danach steigt. Reicht denn der Impfstoff? Aus den Arztpraxen kommt Kritik, dass sie weniger BioNTech-Impfstoff erhalten. An einzelnen Stellen wird über Lieferengpässe geklagt. Dazu sagt Spahn:
In der Versorgung sind im Moment Anfang nächster Woche 14 Millionen unverimpfte Dosen. Und trotzdem kann es passieren, dass lokal, regional dann doch mal eine Bestellung nicht voll adressiert wird.
Es mangele also nicht an Impfstoff. Der muss nun bereit zum Einsatz kommen, gerade angesichts der Varianten, erklärt Immunologe Leif-Erik Sander.
Varianten, je ansteckender die werden, desto besser finden die auch die letzten Ungeimpften. Deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich fast alle Menschen davon überzeugt bekommen, sich impfen zu lassen.
Auch Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut betont, Impfen sei der einzige Weg aus der Pandemie heraus. Vera Wolfskämpf, Berlin.
Corona, der Blick über die Grenzen. Die Schweiz hat eine der niedrigsten Impfquoten in Europa und wie die Nachbarländer Deutschland und Österreich explodierende Infektionszahlen. Morgen wird dort über das Covid-19-Gesetz der Regierung abgestimmt. Es geht um die Grundlage für 3G-Maßnahmen. Laut Umfragen befürwortet eine Mehrheit von rund 60% der Bevölkerung das Gesetz. Die öffentliche Debatte vor der Volksabstimmung aber wird von jenen dominiert, die am lautesten sind, den Nein-Sagern. Eindrücke vor der morgigen Volksabstimmung von unserer Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Am Mittwoch meldeten die Schweizer Behörden über 8.500 Neuinfektionen. In Deutschland entspräche das einer Zahl von mehr als 80.000. Auf die beunruhigende Pandemielage reagiert die Schweizer Regierung jedoch anders als die Nachbarländer, nämlich gar nicht.
Wir möchten, wenn möglich, vermeiden, die Maßnahmen in der ganzen Schweiz zu verschärfen.
Gesundheitsminister Alain Berset an diesem Mittwoch. Die Lage im Land sei zwar kritisch, in den Krankenhäusern aber noch Platz. Die pandemiepolitische Zurückhaltung in Bern hat mit der Volksabstimmung zu tun. Dann stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über das Covid-19-Gesetz ab. Die Grundlage insbesondere für die aktuell geltende 3G-Nachweispflicht. Und selten war ein Abstimmungskampf in der Schweiz so erbittert und emotional.
Da geht die Welt unter. Das ist ein Krieg, der kommt. Ein komischer Krieg.
Die ältere Dame, die die Schweiz an der Schwelle zu einem komischen Krieg wähnt, marschiert zusammen mit mehreren tausend Maßnahmengegnern im Zürcher Kreis 5. Es ist die letzte große Kundgebung vor der Volksabstimmung über das Schweizer Covid-Gesetz.
Liberté! Liberté!
Liberté, Freiheit, ist der Schlachtruf der Schweizer Querdenkerinnen und Querdenker. Im einzigen Land, das die Bevölkerung in direkter Demokratie über die Corona-Maßnahmen abstimmen lässt, klagen sie über vermeintliche Diskriminierung und inszenieren sich als Widerstandskämpfer für die Wahrung des liberalen Nationalerbes. Lautstark dominieren die Neinsager die öffentlichen Debatten vor der Volksabstimmung auf der Straße wie hier in Zürich und auch in den Medien.
Dieses Gesetz, über das wir jetzt abstimmen, das ist sehr unschweizerisch,
behauptete die SVP-Parlamentarierin Martina Bircher in einer Talkshow des Schweizer Fernsehens SRF. Erstaunen kann auch, dass die Befürworter des Berner Covid-Gesetzes kaum präsent sind in den erbitterten Auseinandersetzungen vor der Volksabstimmung. Dabei sind sie in der Mehrheit, das jedenfalls sagen die Umfragen. 61% der Schweizerinnen und Schweizer wollen am kommenden Sonntag mit Ja stimmen. Plakate, die mit riesigen roten Buchstaben für ein Nein werben, hängen auch im Genfer Stadtteil Plainpalais. Aber die Leute, die an diesem kalten Novembermorgen über den Flohmarkt flanieren, scheint das Geschrei der Maßnahmengegner und Impfskeptiker kaum zu beeindrucken. Harold ist Lehrer in Genf. Er hat kein Verständnis für die Menschen, die sich einer Corona-Impfung verweigern. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, um unsere kleinen Egos und die ganzen Meinungen in den sogenannten sozialen Medien mal beiseite zu schieben und an die Allgemeinheit zu denken. Das ist doch die Vision, die wir jetzt brauchen und nicht dieses ewige Ich will das nicht, weil ich irgendwo gelesen habe, Impfen sei schädlich. Auch Giampiero, ein Genfer mit italienischen Wurzeln, kümmert sich nicht um die Erzählungen der lautstarken Schweizer Querdenker. Ich vertraue den Wissenschaftlern und dem Bundesstaat. Jetzt, wo die Pandemielage wieder so schlimm ist, bin ich für kategorische Entscheidungen, radikale Entscheidungen. Die allerdings sind vorerst nicht zu erwarten, jedenfalls nicht bei der Regierung in Bern und nicht vor der Volksabstimmung am Sonntag. Aus Genf, Katrin Hondl.
Zurück in die Bundesrepublik zum nach Corona anderen großen innenpolitischen Thema dieser Woche, der Koalitionsbildung. Am Mittwoch haben SPD, Grüne und FDP den Koalitionsvertrag vorgelegt. Bis zu diesem Datum ein gut gehütetes Geheimnis. Das Spitzenpersonal der Verhandler, die Parteichefs und der mögliche neue Kanzler Scholz fanden bei der Vorstellung lobende Worte für das Papier. FDP-Parteichef Lindner pries Scholz und dessen Qualifikation als Kanzler. Die Opposition, die alte wie die wohl neue, also CDU und CSU, kritisierte. Unzufrieden ist allerdings nicht nur der politische Gegner, auch die Jungsozialisten. Die Jugendorganisation der SPD ist mit der Ampel nicht so ganz glücklich, wie beim Juso-Bundeskongress klar wurde, bei dem heute Olaf Scholz zu Gast war. Andreas Reuter berichtet.
Olaf Scholz soll ja früher auch mal selbst Juso gewesen sein, sogar stellvertretender Bundesvorsitzender, damals noch mit wilder Lockenmähne. Simon Witsch aus Hessen, Jungsozialist von heute, hatte ein Zitat des damaligen Vizechefs ausgegraben und rieb es dem künftigen Kanzler genüsslich unter die Nase.
Die Jungsozialisten müssen innerparteilich und öffentlich als sozialistische Fundamentalopposition zur rechtssozialdemokratischen Politik des offenen prokapitalistischen Krisenmanagement sich profilieren.
Der Olaf Scholz von heute lächelte milde. Tja, früher ging es bei den Jusos halt noch richtig jung und wild zu. Zu seiner Zeit bei den Jusos, damals in den 80ern, da hätte mit denen höchstens mal der SPD-Generalsekretär geredet, erinnerte sich Olaf Scholz. Und heute kommt sogar der fast schon Kanzler zu ihrem Bundeskongress und stellt sich den Fragen des Nachwuchses, etwa der frisch im Amt bestätigten Juso-Bundesvorsitzenden Jessica Rosenthal.
Wie stellst du dir denn das Zusammenwirken zwischen dir als Kanzler der Partei, aber auch uns als Jusos und Jugendverband vor?
Na, zunächst mal stelle ich mir vor, dass ihr oft begeistert seid über das Regierungshandeln.
Aber nein, es war nicht alles reine Harmonie.
Wir wären ja aber hier nicht beim Juso-Boko, wenn es nicht auch was zu meckern gäbe.
Zum Beispiel am Koalitionsvertrag. Marco Albers aus Hannover war beim Kapitel Migration hängen geblieben.
Und wenn ich lese, dass sich die Ampel eine große Rückführungsoffensive vorgenommen hat. Ich habe echt lange überlegt, ob ich das hier irgendwie diplomatisch formulieren kann oder als konstruktive Kritik, aber nee, ich finde das einfach nur scheiße.
Konstantin Achinger aus NRW glaubte nicht so recht an das Versprechen, das System Hartz IV zu überwinden, wenn die Bezieher nicht auch mehr Geld kriegen.
Wer nicht bereit ist, die Regelsätze anzuheben, der soll auch nicht von der Überwindung von Hartz IV reden. Und deshalb frage ich dich ganz konkret, bist du dazu bereit, Olaf? Wird es eine signifikante Anhebung der Regelsätze geben, ja oder nein? Ohne diese können wir uns das Gerede von der Achtung der Würde nämlich in die Haare schmieren, liebe Genossinnen und Genossen.
Peter Maas aus Berlin war nicht begeistert vom Kapitel zur Wohnungspolitik.
Was wir jetzt brauchen, sind tiefgreifende Maßnahmen und eine wäre ein radikaler Mietenstopp. Lieber Olaf, was ist aus dem Mietenmoratorium geworden? Wo ist es hin?
Ja, die aufmüpfige Jugend.
Ich glaube, dass wir uns auch gar keine großen Sorgen machen müssen über die Zukunft der Sozialdemokratischen Partei. Wenn ich längst in Rente bin, wird es welche geben, die das gut machen. Und das seid ihr. Schönen Dank dafür.
Und Sorgen um die Zustimmung zum Koalitionsvertrag beim Parteitag am nächsten Wochenende muss sich Scholz wohl auch nicht machen, trotz aller Juso-Kritik heute. Fazit der Bundesvorsitzenden Jessica Rosenthal.
Olaf, wir freuen uns auf 4 Jahre, in denen wir hoffentlich oft begeistert sind.
Vier?
Mindestens 4 Jahre. in denen wir hoffentlich oft begeistert sind von deinem Regierungshandeln. Und ansonsten wirst du von uns hören.
Der Bericht von Andreas Reuter aus Frankfurt, von Olaf Scholz und seinem Auftritt bei den Jusos zur Grünen Jugend. Auch die tagt an diesem Wochenende. Und auch bei dieser Nachwuchsorganisation geht es natürlich um den Koalitionsvertrag und die wahrscheinliche Ampelkoalition. Die Situation bei Grünen und Grüne Jugend ist allerdings etwas problematischer als bei SPD und Jusos, weil bei den Grünen neue Diskussionen zwischen Realo und linkem Flügel ausgebrochen sind. Dabei ging es allerdings nicht um grundsätzliche Fragen der politischen Beteiligung oder des Kurses, sondern um die Postenvergabe. Sollte der Realo Cem Özdemir Agrarminister werden oder der linke Anton Hofreiter? Der Schwabe Özdemir setzte sich durch mit Rückenwind aus Baden-Württemberg, versteht sich. Vor diesem Hintergrund und der andauernden Diskussion um die Klimapolitik dürfte man auf das virtuelle Treffen der Grünen Jugend und das Votum über den Koalitionsvertrag gespannt sein. Angela Tesch berichtet.
Am Ende stimmt eine deutliche Mehrheit, 93% der Delegierten, dem Koalitionsvertrag zu. Doch zufrieden oder gar begeistert ist niemand beim Bundeskongress der Grünen Nachwuchsorganisation.
Eine sehr kluge Frau hat mal zu mir gesagt, dass man aus Scheiße Kompost machen muss. Dieses Gefühl hat mich ehrlicherweise in den letzten Tagen umgetrieben.
Nicht nur Pia Scholten ist enttäuscht. Bei allen sichtbaren Verbesserungen sei der Koalitionsvertrag nicht das, was gesellschaftlich notwendig ist, sagt auch Bundessprecher Timon Ginus.
Wir alle merken hier, Ampel-Euphorie gibt es bei uns nicht. Ob Menschen auf dem Land oder in Armut, ob Klimaschutz oder Verkehrswende, der Koalitionsvertrag geht all das nur unkonsequent und nicht genug an.
Es gäbe aber auch Chancen, Fenster für Verbesserung, sagt Ginus. Deshalb werben er und auch die zweite Bundessprecherin Sarah Lee Heinrich für Zustimmung zum Koalitionsvertrag.
Und diese Erfolge sind keine Kosmetik, denn die Abschaffung von 219a und dem Transsexuellengesetz bleiben ein wichtiger Schritt zur Selbstbestimmung. Der Mindestlohn wird das Leben von Millionen von Menschen verbessern. Und der massive Ausbau von erneuerbaren Energien sorgt dafür, dass wir schneller aufhören, unsere Zukunft in Kohlekraftwerken zu verheizen.
Auch bei Hartz IV, wo Fehlverhalten nicht länger sanktioniert werden soll, oder bei der Grundsicherung für Kinder und Jugendliche, sieht sie Fortschritte. Was fehle, seien deutlich höhere Regelsätze für Menschen, die am Existenzminimum leben müssen oder darunter. Das hätten die Grünen nicht geschafft. Heinrich spricht von einer politischen Niederlage. Dem stimmt auch die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, zu. Sie war gekommen, um Einblicke in die Koalitionsverhandlungen zu geben.
Es wurde immer da schwierig, wo es um ökonomische Fragen geht. Es wurde da schwierig, wo es wirklich um Lohngleichheit geht. Es wurde da schwierig, wo es um eigenständige Erwerbssicherung und Steuergerechtigkeit geht.
Für die jungen Grünen ist das Pariser Klimaziel wichtiger als die Einhaltung des Koalitionsvertrages. Die Zweifel sind nicht zu überhören, ob das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch zu erreichen ist.
Jetzt sagt Robert, der stellt sich dahin und sagt, 1,5 halten wir damit ein. Fridays for Future und andere sagen, na, wissen wir nicht, zweifeln wir auch noch dran. Was machen wir denn, wenn das nicht reicht? Können wir dann nachverhandeln? Was machen wir denn, wenn die FDP nicht liefert? Wenn Christian Lindner und Volker Wissing und Co. einfach sagen, die Autobahn bauen wir trotzdem?
Die Grüne Jugend werde jetzt nicht in Schockstarre fallen, heißt es. Man werde handeln. Sie setzen auf die neuen jungen Abgeordneten im Bundestag und auf Aktionen mit Bewegungen wie Fridays for Future und anderen Verbänden.
Lasst uns raus auf die Straßen gehen. Lasst uns vor Ort ansprechbar sein und der neuen Regierung auch Feuer unterm Hintern machen.
Sagt Clara Sendelbach. Erst einmal können die 18.000 jungen Grünen, wie die gesamte grüne Basis, in einer Urabstimmung über den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP entscheiden. Aus Berlin, Angela Tesch.
Es war das bislang tragischste Bootsunglück im Ärmelkanal. Mitte der Woche kamen mindestens 27 Migranten ums Leben beim Versuch, von Frankreich nach England zu gelangen. Diese Fluchtroute gilt als einen der gefährlichsten Europas, vor allem im Herbst und im Winter. Die französische Regierung fordert nun europäischen Beistand ein und hat für morgen ein Krisentreffen angesetzt, bei dem allerdings die britische Regierung nicht dabei sein wird. Michael Schneider berichtet.
Eins macht Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin deutlich. Das Bootsunglück vom Mittwochabend sei eine Tragödie, aber sicherlich kein Einzelfall. Seit Jahren probieren Menschen, nachts in kleinen Booten von der französischen Opalküste aus aufzubrechen. In diesen Wochen ist ihre Zahl sprunghaft angestiegen. Frankreich fühlt sich mit der Situation alleingelassen und fordert Unterstützung im Kampf gegen Schleuserkriminalität. Im Interview mit dem Sender RTL erklärt Darmanin, es gehe hier um ein gesamteuropäisches Problem.
Ces Migranten, ils viennent en grande partie d'ailleurs. Ils viennent à 60-70% de Belgique.
Diese Migranten kommen zum größten Teil aus anderen Ländern zu uns. 60-70% nur aus Belgien. Zuerst reisen sie oft durch Deutschland, auch durch die Niederlande. In Belgien treffen sie dann ihre Schleuser und die versprechen, sie in ein paar Stunden oder Tagen an unsere Strände zu bringen. Denn leider ist unsere Küste bereits seit den Tagen von Julius Caesar der einfachste Ausgangspunkt, um nach England zu kommen. Es ist ein internationales Problem. Deshalb hat Paris die betroffenen Länder zum Krisengipfel eingeladen. Die Niederlande, Deutschland, Belgien und die Europäische Kommission. Mit Belgien hatte Frankreich sich bereits zuvor auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Das Land ist zwar kein bedeutender Ablegeort für die Flüchtlingsboote, aber immer wieder greifen auch belgische Grenzschützer Migranten auf, deren Boote vom Kurs abgekommen sind. Und Belgien ist das wichtigste Durchgangsland auf dem Weg in Richtung Kanalküste. Migrationsstaatsminister Sammy Mahdi macht vor allem organisierte Schleuserbanden verantwortlich. Es ist viel zu lukrativ. Einige werden damit zu Multimillionären. Also müssen wir das auf belgischem Niveau, aber auch auf der europäischen Ebene bekämpfen, damit Menschen nicht mehr hier bei uns in Lastwagen kriechen, um dann auf ein Boot zu gelangen, mit dem sie dann kentern und ertrinken. Mahdi wird zusammen mit Innenministerin Annelies Verlinden an dem Treffen teilnehmen. Eine Reihe von Forderungen haben sie bereits mit der französischen Seite abgestimmt. So wollen beide Länder, dass die EU-Grenzschutzagentur Frontex künftig auch die Nordsee überwacht. Sie sichere die Südostgrenze der EU, so Mahdi, jetzt müsse Frontex auch im Norden aushelfen und erstmalig Migranten an der Aus- statt an der Einreise hindern. Eine Luftüberwachung der Kanalküste sei nun nötig. Außerdem brauche es dringend einen gesamteuropäischen Ansatz, um die betroffenen Länder zu entlasten. Zumindest die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson sieht das ganz ähnlich.
It's a tragedy for each life that is being lost.
Es ist eine Tragödie, jedes einzelne Leben, das verloren geht. Und deshalb ist es so wichtig, diese extrem gefährlichen Überfahrten zu verhindern. Die meisten, die sich da auf den Weg machen, haben die Dienste von Menschenschmugglern in Anspruch genommen. Das müssen wir bekämpfen. Bereits letzte Woche hat die Kommission deshalb ihren Aktionsplan gegen Schleuserkriminalität ausgeweitet. Den europäischen Partnern ist auch klar, ohne Unterstützung aus dem Zielland Großbritannien wird es kaum gehen. Doch die britische Regierung gibt sich nicht gerade diplomatisch. In einem offenen Brief, den er auf Twitter verbreitet hat, hat sich Premier Boris Johnson diese Woche an die Europäer gewandt. Er sieht Frankreich in der Pflicht, alle Migranten zurückzunehmen und die Küste besser zu sichern, auch mit Hilfe britischer Patrouillen. Ein Affront für Paris, das daraufhin die britische Seite vom Krisentreffen ausgeladen hat. Aus Brüssel, Michael Schneider.
Es ist 18.27 Uhr und wie immer samstags an dieser Stelle jetzt unsere Wochenkolumne, in der sich Kolleginnen und Kollegen aus unserer Redaktion Gedanken über das machen, was ihnen aufgefallen ist.
SWR 2. Zwei Minuten mit Pascal Fournier.
Die Zeit des Mehr-Demokratie-Wagens ist lange vorbei. Willy Brandts Kanzlerschaft endete bekanntlich 1974. Aber sagt noch einer, in Deutschland sei keine Bewegung möglich. Nicht mal 50 Jahre später wird hierzulande schon wieder gewagt. Nicht mehr Demokratie, wobei man jetzt fragen könnte, ob das nicht auch noch mal den einen oder anderen Kraftakt wert wäre. Aber sei's drum. Jedenfalls, seit Mittwoch wagt Deutschland ganz offiziell den Fortschritt. In einem Land, das seine Beharrungskräfte unter Beweis gestellt hat, in dem es Helmut Kohl und Angela Merkel jeweils 16 Jahre lang die Treue hielt, ist das nicht nichts. Fragt sich nur, was es ist, also der Fortschritt. Laut Koalitionsvertrag zum Beispiel: Kohleausstieg, Abschied vom Verbrennermotor, der klimaneutrale Umbau der deutschen Wirtschaft, die Digitalisierung. Okay, das ist jetzt alles wenig originell, denn genau sowas meint Fortschritt in der Regel ja. Aber Fortschritt ist, laut Koalitionsvertrag, auch eine permanente Corona-Stallwache im Kanzleramt. Gar keine schlechte Idee. Als sich Anfang der Woche der ehemalige Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosolmedizin zu Wort gemeldet und erklärt hat, die Ansteckungsgefahr auf Weihnachtsmärkten sei sehr gering, deren republikweite Schließung mithin Kappes, da habe ich mich schon gefragt, wer eigentlich nach 20 Monaten Pandemie die scheidende Regierung berät und wie viel Expertise da inzwischen durchdringt. Sorry, ich schweife ab. Was ist noch Fortschritt? 1 Milliarde Pflegebonus. Wahlalter ab 16, wenn die Union bei der Grundgesetzänderung denn mitmacht. mehr Unterstützung für Kinder, staatlicher Wohnungsbau, die Legalisierung von Cannabis. Gut, etwas mehr Gelassenheit kann auch ein Fortschritt sein hierzulande. Tja, viele hehre Vorsätze. 177 Seiten beste Absichten. Ich würde sagen, wir sprechen uns Mitte März wieder, wenn die 100 Tage Einstiegsfrist um sind. Willy Brandt zum Einstieg, zum Ausstieg noch ein abgeändertes Zitat eines SPD-Granden. Frei nach Gerhard Schröder. Nun regiert mal schön.
Pascal Fournier mit der Wochenkolumne. Die ganze Sendung können Sie auch gerne noch einmal nachhören über unsere Homepage www.swr2.de.